Kunstradio. Radiokunst.
Was uns in der ganzen Arbeit sicher auch noch irrsinnig wichtig ist, ist das, dass einfach Hören wieder erlebt werden kann, ohne ein technisches oder kompositorisches Vorwissen, sondern sie rein auf die menschliche, unser aller Fähigkeit reduziert, nämlich zu hören und zu empfinden. Und wir darin auch eine irrsinnige Ressource sehen. Ich meine, eine menschliche Ressource, die eigentlich am Versickern ist und die aber ja, aus unserer Sicht ganz sicher wieder mehr erwägt gehört.
Das meint Sam Auinger aus Linz. Zusammen mit Werner Pfeffer nennt er sich SWAP. SWAP, das sind die Anfangsbuchstaben der beiden Namen, und SWAP ist zugleich das englische Wort für Austauschen. SWAP haben extra für das heutige Kunstradio, zu dem sie Marie-Luise Angerer herzlich begrüßt, 6 Hörbilder erarbeitet. Wir haben also eine Uraufführung zu bieten, Simple Man 8 von SWAP aus Linz. Dazu kommt die österreichische Erstaufführung einer schon klassisch zu nennenden Radiokunstarbeit aus dem Jahre 1970. Sie stammt von dem Kanadier Ian Murray und trägt den Titel Keeping on Top of the Top Song. Es geht also um die Nummer 1 der Hitparade, vom Jahre 1970 aus betrachtet. Und da kann schon ein bisschen Nostalgie dabei aufkommen. Kunst und Popmusik. Davon handelt ein neues, in England erschienenes Buch von Simon Friss und Howard Horn, das Andrea D. für Sie gelesen hat und Ihnen am Ende der heutigen Sendung wärmstens empfehlen wird. Seit neuestem haben Sie nun Ihr eigenes, gut ausgerüstetes Tonstudio in Linz. Sam Auinger und Werner Pfeffer, die seit 1984 als SWAP agieren. Von SWAP ist ein Buch mit Soundtrack herausgegeben worden, unter dem Titel Winterkinderzeit. Sie haben das Akustikdesign für die oberösterreichische Landesausstellung Arbeit, Mensch, Maschine 1987 in Steyr gemacht. Und SWAP haben für die Ars Electronica 1986 ein Projekt realisiert, bei dem das Publikum mit Hilfe eines multimedialen Modulsystems den Ablauf eines Abends mit Musik, Choreografie für Menschen und Roboter, Licht- und Computergrafik selbst arrangieren konnte. SWAP waren zudem letztes Jahr bei dem von dem Fluxus-Künstler Emmett Williams organisierten internationalen Etc.-Festival in Warschau vertreten und sie haben bei der Ausstellung Sisyphos 87 im Kutscherhaus in Berlin einen Raum akustisch gestaltet, und zwar unter dem Titel Simple Man 1-7. Den beinahe gleichen Titel tragen auch die fürs Kunstradio produzierten 6 Hörbilder, die in ihrem neuen Studio von SWAP kreiert worden sind. Dieses Studio nun sehen SWAP, wie viele junge Audiokünstler in aller Welt, eigentlich eher als zeitgemäßes Künstleratelier. Statt an der Staffelei sitzen sie vor Samplers oder den Keyboards ihres Computers.
Wir empfinden das Studio eigentlich viel mehr als ein Atelier, weil sie in unserer Arbeit im Laufe der letzten Jahre eigentlich das sogenannte Geräusch immer mehr in den Vordergrund geschoben hat und Geräusche eigentlich viel, viel mehr mit Farbtönen oder ja, überhaupt mit Farben zu tun haben. Und in der Art und Weise, wie wir Geräusche bearbeiten, glaube ich auch, dass das mehr mit Farbmischen zu tun hat, als wie rein musikalisch-kompositorische Prinzipien. Das heißt, die Beziehung zur sogenannten Malerei, glaube ich, ist, obwohl wir sicher beide keine Maler sind, oder ist sicher, ja, hat im Laufe der Zeit einfach viel, viel mehr ergeben. Das heißt, wir empfinden unser Studio als Atelier.
Möglich wurde diese Betrachtungsweise allerdings erst durch die jüngste technologische Entwicklung. Bei einer Amerika-Reise wurden SWAP auf das Spektrum von Einsatzmöglichkeiten des Computers im Audiobereich aufmerksam.
Ja, man hat zum Beispiel beim Sampler die Möglichkeit, wenn ich jetzt einen Sampler hernehme, der eine Aufnahmezeit hat, zum Beispiel von 20 Sekunden, dass ich jetzt 2 Klangereignisse, die jeweils ja einen wirklichen Raum auch bedeuten, zum Beispiel zu jeweils 10 Sekunden aufnehmen, dass ich die verschiedenen Loop, das heißt, dass ich einen Ausschnitt davon die Maschine wiederholen lasse, dass ich zum Beispiel den Ausklang, wenn ein Auto wegfährt, verlängere, dass ich diesen Ausklang manipuliere in dem Sinn, dass ich die Tonhöhe verändere oder die Klanghöhe, dass ich das dann damit sozusagen in einer in ein harmonisches Zusammenspiel mit einem anderen Geräusch bringen kann. Das heißt, ich habe auf dem Computer oder beim Sampler einfach die Möglichkeit, das Geräusch beinahe in jede mir denkbare Art und Weise zu manipulieren. Und das ist sicher ein Unterschied zur Tonbandmaschine, zu früher.
Swap haben 2 Jahre lang in Salzburg ein ernsthaftes Musikstudium betrieben, das ihnen allerdings eher die Grenzen und Beschränkungen als die Möglichkeiten der zeitgenössischen E-Musik klarmachte. Ein Resultat dieses Studiums: Swap haben eine Band, die Stromband, die in ihre eher der U-Musik zuzuordnende Musik immer wieder Hörbilder einstreut, manchmal am Anfang, dann wieder zwischendurch oder am Ende. Zurzeit arbeiten Swap an einem Projekt, das im August dieses Jahres in Berlin realisiert werden soll. Vorläufiger Arbeitstitel: Hausmusik 88.
Unmittelbar von unserem Wohn- und Arbeitsplatz sind wir bei unseren Spaziergängen seit 1,5 Jahren mit einem Rohbau konfrontiert, der einfach da als Skelett in der Landschaft steht.
Der vor sich hinschweigt.
Der vor sich hinschweigt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist uns eigentlich über den Rohbau irgendwo aufgefallen, dass wir uns jedes Mal, wenn wir da vorbeigehen, uns da irgendwelche Geschichten ausdenken. Ich meine, wie ist das mal, wie wir da drin wohnen, wie wird das sein? Und wir unter anderem dadurch draufgekommen sind, dass man ja eigentlich alles, was in einem Haus passiert, im wahrsten Sinne des Wortes wegsperrt. Das heißt, es kennt ja jeder irgendwelche Häuserfronten, jeder kennt im Prinzip seine Straßen, aber es ist eigentlich der ganze akustische Bereich, der eigentlich in einem ganz normalen Tag in einem Haus passiert, fällt eigentlich unter die Kategorie lästig oder unter die Kategorie Ruhestörung oder ich weiß nicht wie immer, oder Privatsphäre, ganz egal was. Und uns hat das einfach so eine irrsinnig interessante Idee vorkommen, die wir unbedingt probieren werden und auch machen. In Berlin einfach wirklich so ein Skelett in einer Straße, so offen wie so ein Skelett dasteht, einmal so offen mit einem möglichen oder mit ihren möglichen Clown-Ereignissen für 24 Stunden darzustellen.
Das war ja das Lässige, wenn sich ein Architekt zum Beispiel mal die Frage stellt, bevor er überhaupt ein Haus konzipiert, in was für einer Umgebung steht es und was passiert aufgrund dessen, wenn ich ein Haus dort einstelle, rein akustisch. Das heißt, ich konnte einmal hergehen und sagen, da habe ich einen bestimmten Bereich, in dem Bereich möchte ich, dass die und die Art von Akustik passiert, sei es darum, dass irgendwelche, dass nur der Wind bläst oder dass nur Baumblätter da rauschen oder sonst irgendwas, und aufgrund dessen baut man was hin. Das ist einfach nur, um das einmal von einer anderen Seite vielleicht zu
machen. Ich glaube, man kann auch weitergehen. Man kann auch wirklich behaupten oder sagen, dass einfach Gehörgewohnheiten in einem direkten Zusammenhang mit Denkstrukturen stehen. Und hörend leben hat ganz sicher auch was mit einem Zeitbegriff zu tun. Das heißt, dass man irgendwie ein Gefühl für Zeit wiederkriegt.
Ja, und in der Differenziertheit nimmt es ja auch keiner wahr, dass er sagt, was alles wirklich so gleichzeitig passiert. Was man wahrnimmt, ist das, dass man sagt, man stellt ein Haus in eine Einflugschneise von einem Flughafen hin. Da fliegt der Flieger drüber, das ist laut. Oder man sagt, man stellt das Haus da vorne an die Kreuzung hin. Da sagt man, das ist nicht schön da, weil da ist nur eine Kreuzung. Aber wirklich einen differenzierten kleinen Bereich einmal zu suchen und zu finden, das ist sicher eine Möglichkeit, dass man mit Hörbildern, mit Zusammenstellungen in der Art und Weise, wie es da passieren, sowas wie ein bisschen eine Neugierde erwecken oder sich immer zu denken, wie kommt das denn eigentlich zusammengehen? Warum ist es möglich, dass da einer geht und gleichzeitig pfeift der Wind und dann wascht er sich die Hände und dann hört man noch irgendwelche Schuhe oder sonst irgendwas? Wie kommt das passieren? Ist das irgendwo schon oder wäre das was wünschenswert ist und wie kommt man denn dann vielleicht dorthin?
Simple Man 8 von Swap und wie das Radio die Hörbilder mitbestimmte.
Ich kann einfach von dem Aspekt nicht weggehen und würde davon nicht weggehen, dass das jetzt zum Beispiel im Radio gesendet wird. Das heißt,
und auch, dass es am 22 Uhr,
dass am 22 Uhr gesendet wird. Das heißt, das hat sicher auch ein ganz kleines bisschen mitgespielt in der ganzen Geschichte. Und das andere war das, dass wir auch irgendwie versucht haben, von der Länge der Hörbilder her, sowas einmal grundsätzlich nur sowas wie ja, wir möchten sicher die Leute ein bisschen auf den Geschmack bringen. Das heißt, sie sind absichtlich in einer Zeit gehalten zwischen 1 und 2 Minuten. Weil ich einfach nicht glaube, dass man, ja, ich halte nichts von der Dampfhammer-Methode in ganzer Weise.
Man kann vielleicht zwischen 2 Hörbildern wieder nochmal die Frage stellen, wie spät das der Zuhörer glaubt, dass jetzt in diesem Hörbild gerade ist. Auf vielleicht eine ganz interessante Sache, ob es da hell oder dunkel ist.
Ja.
Die Reihenfolge haben Swap dem Kunstradio überlassen. Hier also unsere Version von Simple Man 8.
Come on.
Zu Beginn dieses Jahres konnte man im Museum für zeitgenössische Kunst in Vancouver eine Ausstellung besuchen, die aus mehreren Radiosendungen, einer Fernsehsendung und zwei Installationen, bei denen sowohl Sound wie die Publikumsbeteiligung eine Rolle spielten, bestand. Es war dies eine Ausstellung des kanadischen bildenden Künstlers Ian Murray. Auch in Wien war Ian Murray bereits einmal vertreten. Hier und in Schloss Lengenfeld nahm er an der Ausstellung und am Symposium zur Audioszene 80 teil. Ian Murrays Atelier oder Studio in Toronto, wo er lebt, befindet sich, wie sich das für ein Künstleratelier gehört, unter dem Dach eines dreigeschossigen Hauses mit kleinem Vorgarten. Doch außer der Lage gleich unter dem Dach entspricht an diesem Atelier nichts den üblichen Vorstellungen. Es ist ein Raum, in dem jeder Winkel ausgenutzt ist, um Video- und Audiogeräte aller Art unterzubringen. Ein richtiges Studio eines unabhängigen Video- und Audioproduzenten, deren Zahl im Übrigen, dank der immer erreichbarer werdenden Technologie, in allen industrialisierten, reichen Ländern zumindest, ständig wächst. Nun, Ian Murray, der seine Arbeit mit Video und Audio als Teil seiner Tätigkeit als bildender Künstler sieht, hat sich seit vielen Jahren mit allen Aspekten der Ausweitung der Arbeit des bildenden Künstlers in neue Medien beschäftigt. Auch was die finanziellen und rechtlichen Veränderungen betrifft, die sich aus einem Wechsel von Pinsel und Leinwand zu den elektronischen Medien hin ergeben, in denen es kein Unikat, kein Original, ja oft keine klare Autorenschaft gibt, wie bei der Malerei. Der Künstler aber trotzdem noch irgendeine Art von Entgelt für seine Arbeit bekommen muss. Radio by Artists nannte Ian Murray eine Serie von halbstündigen Radioarbeiten von Künstlern wie Laurie Anderson, Michael Snow oder Vito Acconci, die er produzierte und dann eben nur gegen entsprechendes Honorar von Radiostationen abspielen ließ. Aber nicht nur die Tatsache, dass Ian Murray von den Radiostationen verlangte, endlich aufzuhören, sich von den Künstlern subventionieren zu lassen und stattdessen die Arbeit der Künstler zu bezahlen, verursachte Schwierigkeiten beim Platzieren der Serie Radio by Artists.
All of the artists' works either attempted to break the flow or to take the flow in an opposite direction, to make people aware of things that the people in the radio business spend all of their time trying to keep people aware of, trying to keep people from being aware of. I mean, the purpose of most radio programmers is to make you forget that you're listening to radio and make you feel like you're part of this conversation or part of a certain kind of ongoing flow. The artists were really working in an opposite direction.
Jede einzelne Künstlerarbeit unternahm den Versuch, den normalen Fluss des Radioprogramms zu unterbrechen oder in eine andere Richtung umzuleiten, um die Leute auf das aufmerksam zu machen, was die Radiomacher gewöhnlich von den Hörern fernhalten. Die Intention der meisten Radioprogramme ist es ja, den Hörer vergessen zu lassen, dass er Radio hört. Er soll sich vielmehr, zum Beispiel in ein Gespräch mit einbezogen fühlen, sich als Teil eines immer weiter fließenden Stromes fühlen. Die Künstler arbeiten natürlich in die entgegengesetzte Richtung.
Diese entgegengesetzte Richtung untersucht vor allem die Struktur des Mediums Radio und wird nach Ansicht von Ian Murray vorwiegend von bildenden Künstlern verfolgt.
What I find interesting about visual artists who are working with television and radio and satellite and other types of new media is not so much the transmission of a preset body of information to a broader group of people, but rather the actual formal innovation using the system itself, the analysis of the broadcasting system itself. So I find with visual artists there is more of a structural analysis of the medium and an attempt to deal with the structure of the medium itself, the structure of that communication. That's not so true. I don't know many musicians, although there have been some, who have produced pieces to be heard on the radio. Probably the closest you'd come to that would be pop music groups. But in terms of new contemporary musicians who are consider themselves serious artists manipulating the medium itself, it's much less common. Much of my own aesthetic comes out of the late 60s, early 70s, when using the medium and playing with the medium, turning it in on itself, turning it inside out, etc., was a popular type of activity. That's, I think, less so among artists today. They're much more interested in seeing what they can squeeze through the channels than to rearrange the channels or change their direction in any particular way.
Musiker und Literaten können Radio für die Verbreitung dessen benutzen, was sie ohnehin immer tun. Was mich an der Arbeit bildender Künstler mit dem Medium Radio interessiert, ist, dass es ihnen nicht so sehr darauf ankommt, eine vorgeformte Information unter die Leute zu bringen, sondern vielmehr auf die formale Innovation, die daraus resultiert, das Medium selbst zu benutzen. Es kommt ihnen auf die Analyse des Sendesystems selbst an. Bei den bildenden Künstlern findet man eher den Versuch einer strukturellen Analyse des Mediums und den Versuch einer Auseinandersetzung mit der Struktur des Mediums selbst, mit der Struktur dieser spezifischen Art von Kommunikation. Ich kenne kaum Musiker, die solche Arbeiten für das Radio entwickeln. Am ehesten tun das noch die Popmusiker. Aber die zeitgenössische ernste Musik interessiert sich selten für die Manipulation des Mediums selbst. Meine eigene Ästhetik kommt natürlich zu einem großen Teil aus den späten 60er und frühen 70er Jahren, als man sich viel mehr mit dem Medium selbst beschäftigte. Heute sind die Künstler viel eher an dem interessiert, was und wie viel sie durch die Kanäle durchpumpen können, als daran, die Kanäle zu verändern.
Ian Murrays eigene Arbeit beschäftigt sich vor allem mit den verschiedenen Formen von Radioprogrammen. So macht er zum Beispiel eine ganze Serie von Arbeiten, die sich im Zusammenhang mit der Einführung eines eigenen Programms für die Inuits, die Eskimos von Kanada, mit populären Formen des nordamerikanischen Radios auseinandersetzten.
Yesterday, we had dogs known as husky dogs.
There was a pet show and a gardening show and a travel show and a weather show and a pop music show and another young man who remembered the RCMP killing all the dogs in the town so that people couldn't take their children away from the school tells that story as part of Pet Corner. There's two travel shows. One is a young guy who ends up in the city of Toronto and discovers that there are lots of places to drink and drugs and whores, and he's quite excited about the big city. And the other travel show is a woman who goes to a sanitarium because she has tuberculosis. In both of those cases, it was the first time they had been out of the Arctic, but they basically formed the travelogue section. So it was a whole series of attempting to fit what were, to some extent, the normal experiences of those people through what would be normal radio format.
Da gab es Sendungen über Haustiere, über Pflanzen, über Reisen, über das Wetter, über Popmusik und so weiter. In meiner Tierecke erzählte beispielsweise ein junger Mann davon, wie die königliche berittene Polizei alle Schlittenhunde tötete, damit die Eskimos ihre Kinder im Winter nicht aus der Schule fortbringen konnten. Die Reisegeschichte erzählte die Geschichte eines jungen Mannes, der nach Toronto reiste und entdeckte, dass es dort viele Möglichkeiten gab, zu trinken, Drogen zu nehmen und mit Huren zu schlafen. Die zweite Reisesendung erzählte von einer Frau, die in ein Sanatorium musste, weil sie Tuberkulose hatte. Sowohl der junge Mann als auch die Frau hatten die Arktis zuvor nie verlassen. Das Ganze war also eine Serie von Versuchen, die normalen Erfahrungen der Inuit mit sogenannten normalen Radioformen zu kombinieren.
Das Stück von Ian Murray, das am häufigsten im Radio gesendet worden ist und aus dem auch Sie heute Abend einen Ausschnitt hören können, heißt Keeping on Top of the Top Song, also imstande sein, die Nummer 1 der Hitparade zu meistern. Eine genaue Übersetzung ist nicht möglich. Und dabei handelt es sich eigentlich um eine Performance.
In 1970 I did a piece called The Top Song, and it's based on the premise of having the best song, the number one song. And a number of disc jockeys and producers had told me that the first 10 seconds of a song was the most important part. So I took the first 10 seconds of the top 100 songs of the previous 10 years, and that comprised a piece that was called The Top Song.
1970 machte ich eine Arbeit, die sich mit den Number-One-Hits beschäftigte. Viele Discjockeys und Regisseure hatten mir erzählt, dass die ersten 10 Sekunden einer Nummer das sind, was zählt. Ich nahm also die ersten 10 Sekunden der 100 Number-One-Hits der vergangenen 10 Jahre und machte daraus das Stück The Top Song.
Keeping on Top of the Top Song bestand dann daraus, dass ein Perkussionist engagiert wurde, der das Stück noch nie gehört hatte und der die Aufgabe hatte, den Rhythmus herauszufinden und ihn zu halten, der allen 100 Nummern gemeinsam war. Für Ian Murray ist Radiokunst, wie das Stück Keeping on Top of the Top Song, eine Skulptur im öffentlichen Raum.
Yeah, I see it as a kind of a sculptural act in a sense. Certainly arbitrary cutting of the materials to fit differently than would ever be done on radio. The music changing every 10 seconds in that case is something that has nothing to do with the content of the music or what came before or afterwards. It's an arbitrary grid that's being laid across a wide body of material.
Ich betrachte meine Arbeit als einen skulpturalen Akt. Ich behandle das Material auf eine ganz andere Art, als es sonst im Radio behandelt wird. Dass die Musik sich alle 10 Sekunden ändert, hat nichts mit dem Inhalt der Musik zu tun oder dem, was vorher oder nachher kommt. Es handelt sich um einen beliebig ausgewählten Raster, der über ein sehr breites Spektrum von Material gelegt wird.
Nun also Keeping on the Top of the Top Song von Ian Murray.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it. Thank you.
Mit diesem Ausschnitt aus Keeping on Top of the Top Song hat sich das Kunstradio jedoch sicherlich nicht für immer von Ian Murray verabschiedet. Nun zu unserer Buchbesprechung. Art into Pop, so lautet der Titel des Buches von Simon Friss und Howard Horn, erschienen letztes Jahr in England. Andrea D. hat es für Sie gelesen.
'67 stürmte die britische Beatband Creation mit Painter Man die Hitparaden. Und der Song über den Kunststudenten, der nach Studienende entsetzt feststellen muss, dass sich die Öffentlichkeit keinen Deut um seine Malerei schert, ist mehr als ein poppiger Schlager im Mid-60s-Sound. Painter Man beschreibt in bester Pop-Art-Tradition einfach und treffend einen zentralen Punkt in der engen und fruchtbaren Beziehung zwischen Popmusik und Kunst. Wie schafft es der Künstler, sich mit seiner Kunst den Lebensunterhalt zu verdienen? Im angloamerikanischen Raum lösen Kunststudenten dieses Problem seit nunmehr 3 Jahrzehnten auf spezifische Weise. Sie verlegen ihr künstlerisches Wirken von der Kunstszene auf die Bühnen der populären Musikkultur. Kunst und Pop seien entgegen der Argumentation der elitären Kunstkritik keine getrennten Welten, postulieren die beiden britischen Soziologen Simon Friss und Howard Horn und präsentieren in ihrem jüngst erschienenen Buch Art into Pop einen Abriss der History of British Pop als Kunstgeschichte und umgekehrt. Großbritannien besitzt nicht nur die meisten Kunstschulen im Verhältnis zur Einwohnerzahl, auch überdurchschnittlich viele britische Popstars starteten ihre Karrieren als Studenten der schönen Künste. Und gerade dieser Umstand erkläre den Meilensteincharakter britischer Popmusik, meinen die Autoren. Friss und Horn nennen bedeutende Namen. Sie beginnen beim Bluesbreaker John Mayall, der seine erste Band in den 50er Jahren am Regional College of Art in Manchester formierte. Sie zitieren John Lennon, der von 1957 bis 60 am Liverpool College of Art inskribiert war, weil das besser gewesen sei, als arbeiten zu gehen. Aus demselben Grund landete auch Rolling Stone Keith Richards im Kunstkolleg, ebenso wie der Cream-Gitarrenheros Eric Clapton und die Stimme der Animals Eric Burdon. Der Beat der frühen 60er Jahre, immer als Aufstand der jugendlichen Arbeiterklasse interpretiert, war von allem Anfang an auch ein Kunstphänomen. Pete Townshend von den Who orientierte sich bei seinen On-Stage-Gitarren-Zertrümmerungen an Gustav Metzgers autodestruktiven Performances und Ray Davies, Mastermind der Kings, wäre nach eigener Aussage am liebsten Maler geworden, weil er Rembrandt so bewunderte. Frith und Horn sehen in der Selbstinszenierung der Popstars die konsequente Fortführung der Dandy- und Bohem-Tradition des 19. Jahrhunderts. Ganz deutlich tritt diese artifizielle und extrem subjektivistische Sicht Anfang der 70er Jahre hervor. Mark Bolan, David Bowie und Roxy Music konstruieren ihre Images nun tatsächlich am Reißbrett. Noch einen Schritt weiter geht Malcolm McLaren Mitte der 70er Jahre. Er zieht die Fäden nur mehr aus dem Hintergrund. Auf der Bühne agieren seine Kreationen, die Sex Pistols. Hier hat das Künstliche erstmals die Wirklichkeit überholt. Das Kunstprodukt Punk schafft seine Protagonisten, die Punks. Erst war die Sicherheitsnadel bestückte Form, der dazu passende Aufstand der arbeitslosen Jungrebellen folgte auf den Fuß. Formal war Punk ein ästhetischer Affront gegen den Status quo. Seine intellektuell verfeinerte Spielart, die nachfolgende New Wave, vollzog die Umwertung der Werte, indem sie die Tradition zum Kostümfundus umfunktionierte. Kunst und Pop, in Pop und Kunst waren gefragter denn je. Zitiert wurde in Wort, Ton und Bild von ABBA bis Dada. Popmusik war endgültig nicht länger eine Reaktion auf Wirklichkeit, sondern auf das massenmedial aufbereitete Bild von Wirklichkeit und reagierte ebenfalls massenmedial. Musikvideos wurden die aktuelle Ausdrucksform des Pop. Schlussendlich hatte das Bild die optische Erscheinungsform, die Popmusik, welche sie von Anfang an in mannigfaltiger Weise begleitet hatte, ganz eingeholt. Heute ist das Video bereits wichtiger als die Musik. Pop ist reine Form, Mode, Stil geworden. Weltweit bestimmend für Bands und Fans sind Style- und Fashion-Magazine wie ID oder The Face. Auf der Strecke geblieben sind bei dieser Entwicklung allerdings die Inhalte. War Pop in seinen Anfängen subversiver Aufstand und positive Utopie einer jugendlichen Gegenkultur, der sich der subversiven und utopischen Ausdrucksformen und Inhalten der Kunst und Kunstgeschichte bediente, so ist die Popkultur heute ein rein formales Phänomen. Die Kunst hat diesen Weg der Sinnentleerung schon früher beschritten. Im Zuge seiner Verkünstlichung ist Pop ihr nachgefolgt. Diesen Gesinnungswandel orten Frizz und Horn auch in den Art Colleges selbst. Waren diese früher Auffanglager von angry young people, die den Aufstand probten, so streben Kunststudenten heute, wie alle anderen Studenten auch, vor allem eine schnelle Karriere an. Und das Streben nach oben hat auch im Pop den Drang zum Ausdruck ersetzt. Die Kraft und die Faszination von Popmusik entsprangen immer ihrem Bezug zum Everyday Life, ihrer sozialen Sprengkraft, wenn sie den Gefühlen und Träumen der sprachlosen Masse zum Ausdruck verhalf. Kunstmethoden gaben diesem Ausdruck Schärfe und Prägnanz. Vielleicht ist Popmusik, wie sie seit Mitte der Rockin-50s bis vor wenigen Jahren die Welt immer wieder erschütterte, bereits historisch geworden. Und Frizz und Horn haben im Buch Art into Pop in bester strukturalistischer Tradition ein sterbendes Phänomen festgeschrieben.
Mitgearbeitet am heutigen Kunstradio haben Andrea D., Swap, Ian Murray, Peter Wolfsberger, Anton Chittil, Gabi Nell und Marie-Luise Angerer. Redaktion Heidi Grundmann. Nächsten Donnerstag können Sie im Kunstradio die vier Jahreszeiten von Georg Jappe hören.